Willkommen zu unserem achten Vortrag im Rahmen unserer Ringvorlesung Interdisziplinäre Perspektiven auf KI und Ethik. Heute mit Professor Dr. Ulrike Feld von der Uni Wien mit einer Perspektive, die wir in dieser Tiefe bei uns in der Ringvorlesung noch nicht hatten, die der Ökologie und der Umweltethik. Viele Vortragende bis jetzt haben es erwähnt oder gestreiftes Thema, aber nie so tief behandelt. Professor Dr. Ulrike Feld ist seit 1999 Professorin für Wissenschafts- und Technikforschung am gleichnamigen Institut der Universität Wien, ein Institut, das sie selbst gegründet und jahrelang geleitet hat. Persönlich finde ich an ihrer Vita am beeindruckendsten ihre Interdisziplinarität. Sie studierte Physik, Mathematik und Astronomie. Sie promovierte 1983 in theoretischer Physik und arbeitete danach fast 5 Jahre am CERN-Institut in Genf, in einem interdisziplinären Forschungsteam, das die sozialen, politischen und wissenschaftlichen Aspekte dieser ersten großen europäischen Forschungseinrichtung oder Infrastruktur analysierte. 1997 habilitierte sie im Bereich der Wissenschaftsforschung und Wissenschaftssoziologie. Ganz andere, wir haben bis jetzt 5 oder 6 Disziplinen, Frau Feld. Ja, auch ihre Forschung ist stark interdisziplinär ausgerichtet und in den letzten Jahren war der Forschungsschwerpunkt lag sie auf der digitalen Transformation. Sie ist Gast, Dozentin, Forscherin an zahlreichen ausländischen Institutionen. Sie ist engagiert in vielen Forschungsnetzwerken und Wissenschaftsgremien und berät in dieser Funktion auch die österreichische, aber auch die europäische Politik. Vielen Dank für Ihr Kommen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Professor Dr. Ulrike Feld mit Rechnen mit Konsequenzen, Ökologien der KI und eine Ethik begrenzter Ressourcen.
Ja, danke. Einen schönen Abend, Nachmittag oder wie auch immer Ihre Zeitmessung geht. Das ist ja auch nicht so eindeutig. Es freut mich, hier zu sein und ich bin gespannt auch auf den Austausch nach meinem Vortrag. Wenn wir über KI heute reden, und ich habe in der Zwischenzeit für meine Forschung sehr, sehr viel dieser Ethikpapiere zu KI gelesen und analysiert, ist es total interessant, dass wir sehr oft darüber sprechen, also was kann KI, wie schützen wir unsere Persönlichkeitsrechte, wie vermeiden wir Diskriminierung und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, dass die Umweltfrage, was also KI anrichtet, unter Anführungszeichen, die ist ein bisschen immer im Hintergrund, die führt ein Schattendasein. Und wir müssen uns natürlich überlegen, womit rechnen wir eigentlich, wenn wir künstliche Intelligenz vorantreiben in der Geschwindigkeit und dem Umfang, wie wir das heute tun. Und es ist ja sehr spannend zu sehen, dass man kaum mit der Reflexion nachkommt, kommt schon das nächste Ding um die Ecke. Aber das ist auch eine interessante Herausforderung, weil sie uns natürlich auch an die Grenzen dessen, was wir gelernt haben, wie wir mit Reflexion umgehen in der Wissenschaft, bringt. Und das bedarf daher auch einer neuen Form des Überlegens und des Umgehens. Und wir müssen auch lernen, wahrscheinlich, das ist meine sehr persönliche Meinung, mit ein bisschen unfertigeren Reflexionen auch, also diese Auseinandersetzung zu pflegen und nicht zu sagen, ich stehe hier und ich weiß, wie alles ist und Sie müssen jetzt das wissen, weil das ist so, sondern bis wir hier hinausgehen, haben sich Dinge wieder verändert und wir müssen einfach darauf lernen, damit umzugehen. Ich habe bewusst den Titel Rechnen mit Konsequenzen genommen, weil er so schön diese Vielschichtigkeit zeigt. Wir haben Schwierigkeiten, überhaupt zu wissen, was die Konsequenzen davon wirklich sind, vor allem im Umweltbereich. Sie sehen sehr viele Modelle, die schon gerechnet werden, hauptsächlich zu CO2. Ich werde dazu noch etwas sagen. Viel weniger wissen wir über ganz viele andere Ressourcen, die hier verwendet werden. Und eines der großen Probleme ist natürlich auch dabei, das ich dann ausführen werde, dass die Firmen, die mächtigsten sozusagen, wenn man salopp könnte man sagen, die Platzhirsche, die geben ihnen ja auch nicht die Daten, die sie brauchen würden, um ganz bestimmte Dinge, um besser verstehen zu können, was eigentlich der Umweltfußabdruck ist, den künstliche Intelligenz hinterlässt. Die Folgen von künstlicher Intelligenz sind natürlich nicht nur ökologisch in dem Sinne, sondern sie sind auch epistemisch, nämlich wie wir über Dinge nachdenken, was wir über Dinge wissen in der Welt, aber natürlich auch sozial, und das möchte ich dann auch argumentieren. Denn KI verändert, wie wir überhaupt die Welt wahrnehmen. Und wir haben das schon im Vorfeld gesehen, wie sich die Medizin verändert hat, als wir begonnen haben, den Körper über Daten zu erfassen. Hat sich unsere Vorstellung verändert, wann ist ein Körper noch gesund und schon wieder krank? Und eigentlich am Ende sind wir mit der Vorstellung geendet, dass wir alle irgendwie schon immer ein bisschen krank sind und nicht mehr so ganz gesund und so weiter. Das hat sehr viel verändert, wie wir damit umgegangen sind. Das heißt, KI liefert eine neue Form, die Welt wahrzunehmen, zu messen, zu interpretieren. Und dadurch werden Muster sichtbar. Es werden Zusammenhänge als relevant positioniert, die wir so in dieser Form vielleicht nicht sehen würden. Und vieles verschwindet auch im Rauschen der Information. Das heißt, wir kriegen einfach so viele Informationen, dass es kaum mehr möglich ist, die einfach zu sortieren und zu wissen, was das bedeutet. Das wirft natürlich eine Unmenge an ethischen Fragen auf, also oder an Wertefragen insgesamt im breiteren Sinne. Nämlich, welche Ressourcen dürfen wir für diese Form der Intelligenz? Das könnte man jetzt unter Anführungszeichen setzen. Auch darüber haben wir eine Diskussion, was heißt Intelligenz eigentlich in diesem Zusammenhang? Welche Schäden werden externalisiert und wohin? Und nach welchen Maßstäben entscheiden wir, welche Formen des Rechnens sozusagen und welche Zukünfte damit überhaupt legitim werden und überlegt werden? Denn KI, und das ist eines meiner Grundaussagen, ist in keinster Weise immateriell. Obwohl wir gerne, also die Sprache ist interessant in sich selbst. Wir sprechen von der Cloud und ähnlichen Dingen, die ja so ausschauen, als ob es nicht sozusagen materiell wäre. Aber KI ist natürlich massiv materiell. Wir brauchen kontinuierlich Versorgung mit Energie, Wasser, Rohstoffen, aber natürlich auch mit Menschen, die diese Systeme pflegen. Und wir haben da eine ganz neue Arbeiterschichten sozusagen quasi hineingebaut. Und wir müssen uns natürlich auch fragen, was das sozial bedeutet. Das heißt, was bedeutet dann KI aus einer ökologischen und umweltethischen, wenn man das so benennen möchte, Sicht? Aus einer SDS-Perspektive, das ist die Abkürzung für Social Studies of Science and Technology, argumentiere ich, dass Ethik nicht nur auf Werten und Prinzipien in dem Sinne hier beruht, sondern eben auch Infrastrukturen braucht. Also ich muss mir überlegen, wie ich ethische Reflexionen in diese Systeme einbaue und sie nicht aus den Systemen draußen halte als eine Reflexion. Eben weil sie sich so rasch verändern, und ich werde dann am Schluss daran mit einem langen Bogen darauf zurückkommen, was für eine Form von Ethik ich mir vorstelle, die man hier tun könnte. Ich möchte ein bisschen ausholen und das Ganze in meine Forschung einbetten, damit Sie ein bisschen sehen, wie komme ich überhaupt zu dem, was ich hier erzähle oder was ich hier sozusagen Ihnen als Geschichte anbiete. Es mag mich nicht. Ja.
Muss man einmal kurz hier draufklicken und dann müsste es funktionieren. Okay.
Hier draufklicken und dann
Also jetzt
auf
darf's.
die schwarze Leerstelle klicken,
Ja.
und dann funktioniert es. Gut, ich möchte damit beginnen, mir anzuschauen, wie sehr KI eigentlich mit Zukunft verknüpft ist. Das ist ganz wichtig, sich zu überlegen, weil Zukunft ist ein kulturelles Angebot. Das ist nicht etwas, das sich irgendjemand irgendwo überlegt, sondern das ist etwas, was unsere ganze Gesellschaft formt. Jede Innovation verspricht uns eine bessere Zukunft. Schneller, sauberer, smarter, was auch immer. Sie können die Vokabel mehrere Seiten verlängern. Zukunftsfähigkeit, und das ist ein Wort, das im Deutschen geboren wurde, also die Fähigkeit, in hoher Frequenz Innovationen hervorzubringen, ist zu einem politischen Vokabular geworden. Ich erinnere, ich spreche hier in Deutschland, kann ich sagen, Minister, die gesagt, Deutschland muss zukunftsfähig werden. Und ich denke, naja, die Zukunft wird Deutschland schon einholen. Ich weiß nicht, was die Fähigkeit dann bedeutet hier. Wir haben aber auch Zukunftsversprechen. Und in meiner Sicht ist das eine Art von Ware auf einem Markt, die hat sich verändert. Das ist etwas, wo ich im Wettbewerb stehe, welche Zukunft gegen welche wir abwägen. Das heißt, wir treffen diese versprochenen Zukünfte in den ganzen Innovationserzählungen, in der Werbung dazu, in den politischen Papieren, in nachhaltigen Konsumversprechungen. Sie brauchen nur in den Supermarkt gehen und da können Sie schon eine Studie machen, über was alles für die Umwelt besser ist, was Sie dort kaufen, essen und so weiter. Oder breitere Visionen von einer smarten, grünen und effizienteren Welt. Und Effizienz ist einer der großen Versprechungen, die wir hier haben. Wir können alles sozusagen auf Abruf haben. Und dieses Bild hier ist eines, das ich sehr gerne mag, weil es sagt, innovate or die. Und das ist interessant, weil wir dieser Glaube daran, dass Innovation einfach so ein bisschen das Backbone, also das Rückgrat von dem, wie sich unsere Gesellschaften informieren. Und diese Zukunftsversprechung, da gibt es ganz viel Literatur mittlerweile dazu. Wir haben einen Wettbewerb, den wir sehen am Markt der Zukunftsvisionen. Also wer kann etwas versprechen, was besser aussieht als das, was der Nächste verspricht? Und wir haben dann sogenannte in der Literatur, in unserer Literatur wird dieser Begriff der soziotechnischen Imaginationen, also welche Vorstellungen haben wir, wie das Soziale und das Technologische, das Wissenschaftliche zusammengehen. Und das sind sozusagen kollektiv geteilte Vorstellungen darüber, wie Gesellschaften in Zukunft sein sollen, welche Rolle Wissenschaft und Technik darin, oder besser gesagt, jetzt nennen wir das alles nur mehr Innovation. Das ist auch interessant zu beobachten, dann spielen soll. In den europäischen Dokumenten, in denen ich mich sehr gut auskenne, ist es so, dass der Begriff des Wissens weitgehend zurückgedrängt worden ist und ersetzt worden ist durch den Begriff der Innovation, was schon irgendwie nicht unspannend ist, wenn man sich überlegt, was das bedeutet. Imaginationen sind für mich nicht nur bloße Träume oder Visionen oder so etwas, sondern sie sind öffentlich breit zirkulierende, kulturell gut eingebettete und politisch wirksame Sichtweisen. Und das ist mir besonders wichtig. Also Zukunftsvisionen sind jetzt nicht nur irgendwie so ein Ding, das sich halt, es ist nicht Sci-Fi, wo sich jemand als gerade eine schöne Welt ausdenkt und, sondern das sind die Dinge, die auf uns wirken, wo wir dann sagen, das ist ohnehin unvermeidbar. Das kann man, muss man eh so machen. Das ist irgendwie schon sozusagen eine Vorschrift. Also Vorstellungen über wünschenswerte Zukunftsordnungen werden hervorgebracht durch Innovationen. Aber ich muss mir auch natürlich überlegen, wer kann solche Zukünfte überhaupt kreieren? Und wer ist ausgeschlossen? Und ich bin jemand, der sehr oft CNN schaut, weil mich das interessiert, nicht nur, welche neuen Wahnsinnigkeiten bestimmte Führungspersönlichkeiten von sich gegeben haben, ich nenne natürlich keine Namen, sondern auch, was da für eine Vorstellung von, was treibt eigentlich eine Gesellschaft voran? Und da ist die Werbung, die dazwischen geschaltet wird, für diese verschiedensten Firmen unglaublich spannend. Auch Länder positionieren sich in diesem Sinne und so weiter. Und das ist schon wert, das mal genauer anzuschauen. Naja, wie stellen wir uns Innovation dann eigentlich vor, wenn das so ein wichtiges Vokabel wird in der Gesellschaft? Naja, eigentlich geht es um, was ich maximales Scaling nenne. Was heißt das? Ich wünsche mir Innovationen, die expandieren in möglichst viele Bereiche. Das ist das Erfolgsmodell. Das heißt, wir könnten ja auch sagen, wir machen künstliche Intelligenz. Das verwenden wir in der Wissenschaft für bestimmte Modellrechnungen. Wir verwenden es in der Medizin. Da können wir bestimmte Vorhersagen treffen. Aber Sie auf Ihrem Mobiltelefon brauchen das nicht unbedingt. Und wir könnten daher sozusagen so eine Ressourcenfrage stellen und sagen, wo ist es wert, diese Technologie? Aber wir haben derzeit eine Innovationsvorstellung, die darauf basiert, dass alles, dass es, wenn es überall hingekommen ist, es gut ist. Und ich in meiner Forschung, und dazu werde ich jetzt gleich kommen, gehe auf verschiedene Felder von Innovationen ein, nicht nur künstliche Intelligenz. Und das sieht man sehr schön, diese Muster, wie das funktioniert, dass es immer sozusagen darum geht, es überall hinzubringen und nicht darum geht, es gezielt einzusetzen und zu sagen, wo bringt es etwas und wo ist es vielleicht, ja, nett, aber im ökologischen Sinne abwägungsbedürftig, sagen wir es mal so. Und wir haben einen unglaublichen Glauben, unsere Probleme durch Innovationen lösen zu können. Dazu gibt es einen sehr schönen Korpus mittlerweile in Literatur. Die einen nennen es Innovationism, das heißt, wir glauben, alle Probleme, die wir haben, werden einfach durch irgendeine Innovation gelöst. Wir haben so etwas wie Tech-Solutionism oder Techno-Fixes. Das heißt, wir haben ein Problem und alles wird durch Technologie gelöst. Und ich rezent ein sehr schöner Artikel, der sich damit auseinandersetzt. Wir reden immer von Disruptive Innovation. Wir wollen Innovation, die ganz neu ist. Sie soll ganz neu sein, aber nichts ändern. Sie soll unser Leben nicht wirklich, also unsere guten Gewohnheiten und so weiter, nicht wirklich berühren. Das heißt, sie muss sich dann dort einschleichen, wenn man so möchte. Aber natürlich müssen wir uns klar machen, dass wenn ich eine technologische Lösung habe, gehe ich rum und definiere die Probleme einfach so, dass meine technologische Lösung dann ihre Probleme löst. Das heißt, wir haben ein unglaubliches Auswahlsystem, welche Probleme wir einfach nicht mehr anschauen, weil wir halt keine technologische Lösung gerade parat haben. Und dadurch ist das natürlich auch eine Frage, wie sich eine Gesellschaft verändert. Und da kommen immer Werte herein, also welche Dinge werden dann nicht mehr aufgegriffen und so weiter. In meiner Forschung, ich sage vielleicht nur ein paar Worte zu dem Forschungsprojekt. Das ist ein ERC-Projekt, läuft über 5 Jahre. Es heißt Innovation Residues, also Rückstände von Innovation. Und wie kümmern wir uns um die? Also welche Infrastrukturen bauen wir? Welche Modalitäten haben wir, entwickeln wir, um uns um das, was so übrig bleibt? Und ich werde dann gleich erklären, was ich damit meine. Und es geht mir um das, was ich Long Durée Future nenne, also nicht um die politische Zukunft, die 2035 ist oder die nächste Wahl in 2 Jahren oder die übernächste Wahl, wenn ich in einer Diktatur sitze, die beliebig oft wiedergewählt werden kann. Aber ich interessiere mich darum, wie wir sozusagen tatsächlich langfristig denken. Und Sie werden gleich sehen, warum das für mich so wichtig ist. Und die große Frage, die dahinter steht, wie konzeptualisieren wir eigentlich, deuten und leben mit und sorgen zeitgenössische demokratische Gesellschaften für langfristige Rückstände von Innovationen? Und wie prägt das unser Verhältnis zur Innovation? Prägt es das überhaupt? Ist das etwas, was wir uns überlegen? Könnten wir nicht lernen aus vergangenen großen Innovationsfeldern? Das ist ein bisschen so der Punkt. Nun, Innovation ist so wichtig geworden und daher haben wir uns auch begonnen, damit natürlich auseinanderzusetzen. Und dieses Bild Expedition Zukunft ist das Startbild eines Videos unserer Forschungsförderungsagentur für angewandte Forschung, wo es dann tatsächlich nur mit, also ich finde diese Zukunftssprache total interessant, die da sozusagen, wir bauen hier die Zukunft. Ich spreche nicht von einzelnen Innovationen, also ich spreche nicht von einem Telefon oder einem Computer oder sonst irgendwas. Mich interessieren Innovationsfelder. Das heißt, Innovationen, die dazu führen, das ist an den großen Pfeilen, dass sie in ganz unterschiedliche Bereiche des Lebens hineingehen. Und diese dünnen Pfeile, und was haben wir getan dafür? Wir haben uns natürlich Sorgen gemacht, wie sich solche Technologien entwickeln. Aber wir haben uns gedacht, es ist doch gut, wenn wir uns gleich am Anfang so einer Innovation hinsetzen und sagen, was will denn die Gesellschaft eigentlich? Und wir machen so Partizipationen, es gibt so Citizen Science und es gibt Labs, Living Labs und so weiter und so fort. Das ist alles interessant und gut, aber es schaut halt nur auf den Moment der Geburt. Und wenn ich jetzt für eine Sekunde das Innovationsfeld völlig unwissenschaftlich mit der Lebensgeschichte eines Menschen, das ist so ungefähr, wie wenn ich mir überlege, der erste Tag vom Baby, schaue ich mir den, da bin ich sehr vorsichtig, mache ich alles richtig. Der Rest, das wird sich schon geben. Ich sage halt, das soll das nicht tun und das soll das tun und so weiter, aber wie wir wissen, funktionieren die Dinge dann doch nicht so. Also das ist ein bisschen eine cheap Metaphor, aber es ist nicht weit entfernt von dem, was wir hier sehen. Was wir uns schon gar nicht fragen ist, woher kriegen wir denn die ganzen Sachen, die wir brauchen, um diese Innovation ins Leben zu rufen? Und in dem Augenblick, wo wir uns begonnen haben zu überlegen, was geht alles in einen Computer, in ein Mobiltelefon, in ein Rechenzentrum und so weiter, haben wir plötzlich derzeit politische Panik. Politische Panik, weil die Rohmaterialien nicht da sind, weil wir sie in Europa nicht haben und weil wir daher neue Beziehungen brauchen, weil wir haben sie bisher aus China eingeführt und dort, seit wir Tax War spielen, ist das alles nicht mehr so einfach. Das heißt, da sehen wir sehr schön, wie wir uns gar nicht überlegt haben, wie wir diese Technologien ausgerollt haben, woher wir auf Dauer einfach auch eine Versorgung bekommen. Ich darf da ein kleiner Seitenhieb auf die europäische Ebene erlaube ich mir jetzt da. Wir müssen souverän werden. Sovereignty ist das neue Politikwort. Aber gleichzeitig verwendet die Kommission Microsoft Teams, um mit allen zusammenzuarbeiten. Sehr souverän. Kann nichts dagegen sagen. Also ich glaube, das ist, sind diese Kleinigkeiten, die ich meine. Wir sind eingeübt, Dinge zu tun, wie wir sie tun. Und das ist auch, lange war das vernünftig und irgendwie sinnhaft. Aber ich kann halt nicht beides haben. Ich kann nicht Souveränität haben und dann einfach das beste Gekaufte, was ich kriegen kann, einfach verwenden. Das geht, spielt nicht zusammen. Gut, also was ich versuche, ist halt, was ist, wenn wir jetzt nicht nur auf diesen Anfang schauen, sondern was ist, wenn wir das einem weitergehen in diesen Feldern und uns anschauen, was ist da alles passiert? Da sehen Sie diese kleinen Seitenpfeile und das sind so Innovationsrückstände. Das heißt, das ist das, was übrig bleibt, worum wir uns umwelttechnisch kümmern müssen. Das ist das, was da gebraucht wird auch. Und natürlich entstehen dadurch auch das, was ich in meiner Arbeit kollaterale Zukünfte, an die niemand gedacht hat, beziehungsweise niemand denken wollte. Ich erinnere nur an Plastik. Das haben wir brav expandiert, so viel nur ging. Und dann sind wir draufgekommen, ui, das ist im Meer und das ist auch in der Luft und jetzt haben wir Mikroplastik und so weiter. Also nur um zu sagen, diese Dinge müssen wir von vorher sehr viel früher ins Auge fassen und uns darum auch kümmern. Das ist das, was ich meine, Infrastructures of Care. Das ist für mich der Begriff, dass wir natürlich auch diese Infrastrukturen bauen müssen. Das heißt, was sind für mich Innovationsrückstände? Das ist also nicht nur Chemikalien, die zum Beispiel in die Umwelt gehen oder eben andere Dinge, sondern auch natürlich infrastrukturell. Eines meiner Felder ist zum Beispiel das Nukleare auch. Und da geht es ja nicht nur darum, dass ich Kernkraftwerke habe, sondern Sie müssen sich überlegen, dass Sie manche der Territorien, die Sie für den Abfall brauchen, für aber hunderte Jahre nicht nutzen können. Das heißt, wir haben auch Landnutzungskonflikte in einem Europa, das ja durchaus eng bebaut ist, sagen wir es mal so. Und es prägt unsere Denkweisen. Diese vorigen Innovationen sind sowas wie Muster, die wir üben und jede neue Innovation bedient sich ein Stück weit mancher Muster und wir kommen dann langsam drauf, dass Dinge nicht so gut funktionieren. Und das sieht man sehr schön. Die Juristen erzählen mir das immer, dass es bestimmte Arten, Legistik zu machen, einfach auf manche neue Dinge einfach überhaupt nicht mehr passen. Aber wir sind so geübt, um mit neuen Technologien so und so umzugehen, dass wir uns erst überlegen müssen, wie machen wir das jetzt? Und das habe ich am Anfang gemeint, dass alles so ein bisschen fluider bleibt und wir müssen uns darum kümmern. Und ja, die entstehen durch das Leben mit modernen Innovationsprozessen. Und Rückstände sind eben oft nicht als Abfall kategorisiert. Und damit obwohl sie Umwelt- und Gesellschaftsprobleme verursachen, sie bleiben oft daher unsichtbar, sie sind nicht reguliert, sie fallen zwischen die Kategorien und sind daher schwierig fassbar. Mikroplastik ist ein wunderschönes Beispiel. Da tun wir uns extrem schwer zu wissen, was wir da überhaupt regulieren sollen und wie wir das regulieren sollen und ähnliche Dinge. Und im Digitalen fangen wir erst an, uns zu überlegen. Ein sehr schönes Beispiel, etwas, was ich nicht wusste, obwohl ich mich von meinem Studium her schon und auch danach mit Nukleartechnologien auseinandergesetzt habe, ist unglaublich spannend. Ich dachte immer, dass die Abfälle von Minen, von Uraniumminen auch zu dem nuklearen Abfall zählen. Die zählen einfach nicht. Das heißt, wir haben unglaubliche Mengen nuklearen Abfall, der halt in den Ländern, wo Uran abgebaut wird, herumliegt und Umweltschäden anrichtet, aber das geht nicht in unsere Statistiken ein. Und ich sehe so ähnliche, auch im digitalen Bereich, dass wir bestimmte Dinge einfach sagen, ah, das ist zu kompliziert, um zu messen. Das sagt man einfach, das ist so und so und so. Und also es ist ganz interessant zu schauen, was sparen wir aus. Und wie gesagt, nur ganz kurz hier, ich werde nicht darauf eingehen. Ich schaue mir vergleichend Wie ist das abgelaufen mit den nuklearen Sachen? Wie ist das bei Plastik und insbesondere bei Mikro- und Nanoplastik abgelaufen? Und wie ist das bei der digitalen Transformation? Da gehe ich und auf das werde ich noch im Detail eingehen. Bei Plastik ist es ja sehr, sehr interessant, weil die ersten Mikroplastikpapiere wurden 1972 in der Zeitschrift Science veröffentlicht. Und bevor man im Politikfeld begonnen hat, darüber zu diskutieren, war es 2010. Also nur, da haben wir 40 Jahre, waren wir, schauen wir mal, in Wienerisch würde man sagen, schauen wir mal Phase, warten wir ab und so weiter. Und ich habe das Gefühl, ein bisschen in der Digitalisierung sind wir jetzt auch so in so einem Limbo gelandet, wo wir sagen, naja, jetzt machen wir doch mal und dann schauen wir. Und das ist ganz, ganz interessant. Und hier trifft also Innovation auf Nachhaltigkeit. Was wird unsichtbar gemacht, interessiert mich, um den Glauben an eine einfache Vereinbarkeit von Innovation und Nachhaltigkeit sicherzustellen. Und da gibt es zwei Autoren, die für mich im Nachdenken, die mir sehr geholfen haben. Zum einen gibt es das Buch von Zerubbabel, das sehr schön Hidden in Plain Sight heißt. Das heißt, was für Aufmerksamkeitsregime haben wir eigentlich? Wie schauen wir auf die Probleme dieser Welt kollektiv? Er nennt das eine kollektive, kulturell verankerte Blindheit. Wir haben uns einfach stillschweigend darauf geeinigt, dass das nicht ein Problem ist, das wir angehen. Und das andere ist von Lindsay McGowan, die ganz stark mit dem Begriff der strategischen Ignoranz arbeitet und sagt, das ist eine zweckorientiert eingesetzte, selektives Nichtwissen. Ich will mir diese Frage einfach jetzt nicht stellen und ein Nichtwissen wollen. Und das Ziel ist, Entscheidungen, Praktiken oder Politiken einfach zu stabilisieren und nicht schwach zu machen, also nicht zu untergraben. Das heißt, hier sehen wir eine Unsichtbarkeit des Offensichtlichen, weil wir haben Mikroplastik im Meer gesehen, 72, und es hat nur niemanden ge und in einer guten Zeitschrift, also nicht so, dass man sagen könnte, naja, wer weiß, wer das liest und so weiter. Aber und trotzdem ist es uns gelungen, einfach irrsinnig lange einfach zu sagen, who cares? Ich möchte jetzt heute, weil wir über KI sprechen, den Fokus auf die digitale Transformation legen. Und hier ist es einfach unglaublich beeindruckend, wenn Sie Dokumente studieren, wie viele Zukunftsversprechungen da kommen. Und ich habe nur ein paar aufgelistet, weil das würde auf einer Folie sich nicht ausgehen sonst. Wirtschaftswachstum und globale Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz, Automatisierung und Optimierung, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle, verbesserte Governance und evidenzbasierte Politik, Partizipation und Bürgerinnennähe, weil die können ja dann alles online machen, Sicherheit und Resilienz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz und am Ende kommt aus all dem noch digitale Souveränität raus. Und jetzt möchte ich Sie auf eine kleine Reise mitnehmen rund um diese digitalen Praxen. Und auf das Bild möchte ich auch Ihre Aufmerksamkeit lenken. Das stammt aus einem europäischen Bericht, wie Sie sich vorstellen können. Da werden jetzt einfach überall grüne Blätter oder grüne Dinge draufgepappt, weil damit wird das auch grün. Ich weiß nicht, vielleicht ist das die Imagination. Gut. Ich möchte jetzt ins Zentrum stellen all die Dinge, die wir so haben, die mit Digitalität zusammen. Ich habe Computer, ich habe Pads, ich habe Telefone, ich habe Uhren, die das alles auch schon können und so weiter. Und es gibt kaum mehr einen Saal, wo nicht jeder zumindest zwei bis drei dieser Dinge hat. Und ich möchte das jetzt gar nicht moralisieren, ich habe diese Dinge auch. Aber ich finde es trotzdem wichtig, sich zu überlegen, was heißt das, was bedeutet das? Und ich möchte das daher nicht sozusagen auf dieser moralischen Ebene mit dem Fingerzeig wissen, sondern einfach schauen, was sehen wir nicht? Oder was wollen wir nicht sehen? Und ich muss ehrlich sagen, das war auch für mich so ein Stück weit so eine Erkundungsreise, mir zu überlegen, wohin muss ich überall gehen, um zu verstehen, was das Digitale eigentlich tut. Das eine sind einmal die Praxen, die digitalen Praxen, und ich nenne das ihre Lebenskosten. Ich spreche auch von Datenmetabolismus, weil das natürlich ein Stoffwechsel ist im Grunde genommen. Das heißt, ich muss mir schauen, was kostet das Erfassen, das Speichern, das Kopieren von Daten. Die sollen jederzeit verfügbar sein, weil ich will natürlich meine mittlerweile auf, nicht meine, aber mittlerweile auf 10.000, 20.000, 30.000 Fotos angewachsene Fotodatei jederzeit Einblick halten können und daher sind sie irgendwo brav gespeichert und um meinem Wunsch zu genügen, jederzeit abrufbar zu sein. Ich muss diese Daten mobil machen, weil das wollen wir alle für die Forschung, aber auch für unseren eigenen Nutzen. Ich muss mal überlegen, was ist der Online-Verbrauch? Was ist mit den nie wiederverwendeten Daten, was ungefähr 90% der Fotos betrifft, die wir haben? Daten von geringer Qualität, die wir für nichts brauchen können und sie trotzdem aufheben, weil wir Daten sind immer gut, die haben immer einen Wert. Deswegen müssen wir auch von Datenmüll oder es wird auch in der Literatur von Dark Data gesprochen, also Daten, die eigentlich keinen Sinn haben und trotzdem am Leben erhalten werden. Und man muss sich das wirklich vorstellen, was muss ich da alles sozusagen hineinfüttern? Und nur um zu sagen, weltweit gab es Anfang 2025 rund 5,56 Milliarden Internetnutzer. Täglich werden etwa 402 Millionen Terabyte an Daten erzeugt. Das sind 147 Zettabyte, das ist so 10 hoch 15 Gigabyte pro Jahr, rasch steigend. Und nur um Ihnen eine Idee zu geben, jeden Prompt, den Sie an ChatGPT schreiben, erzeugt eine neue Welle von Daten, nämlich die Verarbeitung und die Metadaten, die dadurch entstehen. Und dadurch wächst dieser Körper, der ist einfach scheinbar grenzenlos. Es ist ganz interessant, weil wir wahnsinnig wenig wissen eigentlich über unseren eigenen über unseren Verbrauch. Eine E-Mail ohne Anhang verbraucht circa 4 Gramm CO2. Eine Stunde Netflix ungefähr 100 bis 200 Gramm, je nachdem, welche Übertragungsmodalität Sie wählen. Eine KI-Anfrage kann so viel Energie verbrauchen wie hunderte klassische Suchanfragen. Das heißt, es ist tatsächlich eine Frage, wohin gehen wir damit? Und wie denken wir darüber nach aus einer Umweltperspektive? Nicht aus dem, was für mich jetzt bequem ist, sondern ist das sinnhaft? Wandern wir ein Stück weiter, dann brauchen wir natürlich unglaublich viele digitale Infrastrukturen. Das ist jetzt nur eine Skizze. Ich muss mir die ganze Welt ist verkabelt, damit wir sozusagen jederzeit auf diese Dinge zugreifen können. Das ist ja eben nicht immateriell in dem Sinne, sondern braucht eine Menge von Verteilungszentren und Verstärkern und alles Mögliche, was Sie hier sehen. Wir können dann weitermachen mit den berühmten Rechenzentren, die enorm viel Energie, Wasser und kritische Rohmaterialien brauchen und CO2-Ausstoß und Wärmeentwicklung als Nebengeschäft mitliefern. Ich habe derzeit eine Masterarbeit, die dabei ist, abgeschlossen zu werden. Der hat sich den Konflikt in Spanien angeschaut. Südlich von Madrid soll ein riesiges Datenzentrum von Microsoft gebaut werden. Und der Punkt ist halt, dass es dort schon kein Wasser für die Landwirtschaft ordentlich gibt. Und natürlich würde das Datenzentrum prioritär Wasserzugang bekommen. Und die ganze Frage ist, wie Wasser dann die Menschen versorgt, eine wesentliche Frage. Wenn Sie nach Irland gehen würden, dann würden Sie dort sehen, dass die Datenzentrendichte so groß ist, dass es das elektrische Grid nicht mehr aushält, dass man weitere Datenzentren daran anschließt, in Dublin selber. Das heißt, die Menschen selber müssen damit rechnen, dass es priorisiert wird, wenn es einen Blackout gibt, werden die Datenzentren definitiv nicht blackoutet, sondern das sind halt einfach die privaten Haushalte und Menschen, die halt nicht die Priorität besitzen. Das heißt, es ist eine neue Fragilität. Und viele Menschen fragen sich natürlich auch, was bedeutet das eigentlich? Das ist eine neue Form des Kolonialismus. Menschen parken ihre Daten bei uns und wir leiden eigentlich darunter und müssen mit dieser Fragilität unseres elektrischen Systems und der Wasserversorgung umgehen. Was ist das? Ist das eine neue Form? Also wie denken wir darüber nach? Und das ist etwas, worüber ich persönlich selber auch davor nicht wirklich nachgedacht habe. Und da kommt man eigentlich erst drauf, was für einen alles so die Annahmen sind, die man einfach mal ein bisschen so im Raum stehen lässt. Und die Zahl der Datenzentren wächst exponentiell. Und sie haben natürlich auch in Frankfurt hier in Deutschland große Kämpfe um, wie groß die Datenzentren werden und so weiter. Weil am Ende des Tages bedeutet das natürlich, wie kommen wir zu unserer Energieversorgung? Und wie schaffen wir es, diese Datenzentren, die dann alle grün sein wollen, das ist auch nicht unspannend, aber nicht wissen, woher sie die Energie kriegen sollen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Datenzentren dann grün sind, aber ihr Strom, den sie zu Hause verbrauchen oder in der restlichen Industrie, wird halt dann ein bisschen brauner werden. Was ja irgendwie dann einfach nur, ich lüge mich halt ein bisschen selber an. Ja. Na, gehen wir weiter. Die Rückstände aus Minen und aus der Chipherstellung. Beide sind sozusagen. Und noch dazu wollen wir gerade die Chipherstellung nach Europa zurückholen. Insbesondere Deutschland ist sehr stark dafür. In Frankreich gibt es schon Konflikte rund um die Chipherstellung, weil auch dort der Wasserkonsum. Und wir wissen, wenn wir uns die Sustainable Development Goals anschauen, wissen wir, dass Wasser eines der großen Ressourcen ist, von denen wir nicht so viel haben. Und das ist hochqualitatives Wasser, das ich hier brauche. Also nicht, ich kann nicht einfach irgendein Wasser nehmen, sondern das muss alles vom Feinsten sein. Sie haben natürlich auch den sogenannten Critical Raw Material Act und den CHIPS Act. Alle 2023, also 2 Jahre, gute 2 Jahre alt. Und die betrachten die Herausforderungen in erster Linie als eine Frage des Zugangs zu Ressourcen, also zur Souveränität und nicht über das Umweltproblem, das damit erzeugt wird. Und wir haben damit neue Formen, können wir sehr, sehr schön sehen, von Ressourcenkolonialismus. Den hat es immer gegeben, also das ist nichts Neues, aber jetzt ist er politisch legitimiert und wir reden einfach offen wieder darüber, wohin wir überall gehen werden und dort abbauen werden. Naja, ein Thema ist natürlich auch der Electronic Waste. Also all diese wunderbaren Produkte, die nicht sehr lange halten, weil sie dann die Updates nicht mehr bekommen und die Geräte einfach mit den neuesten Software-Sachen nicht mehr nutzen können. Wir beginnen sie jetzt zu überlegen, wie man sie besser recyceln könnte. Und zwar nicht, weil wir glauben, dass das ein Umweltproblem ist, sondern weil man daraus vielleicht die Rohmaterialien, die man für die neuen Sachen braucht, extrahieren könnte. Ich frage mich, was mit dem Rest passiert, wenn diese Rohmaterialien identifiziert sind, wo sie drinnen stecken und der Rest wird dann weiterhin exportiert. Also Sie sehen hier ein bisschen die Landkarte der Exporte und Sie sehen auch, dass Deutschland im Jahr 2022, ich habe jetzt keine neueren Daten gefunden, 21,2 Kilogramm elektronischen Abfall pro Kopf erzeugt. Und 85% werden nach wie vor irgendwohin verschippt und dort recycelt. Man kann sich jetzt lange darüber unterhalten, was das wo wie bedeutet. Mein Kollege Max Liberon bezeichnet das als den Abfallkolonialismus. Das heißt, auch da beginnen wir, das Territorium anderer Länder zu belegen mit unseren Rückständen des digitalen Lebens. Und jetzt kommen wir zum Zentrum der Geschichte, nämlich zu KI. Und KI ist nichts anderes als eine neue Form von extraktiven Industrien, die da jetzt sozusagen beginnen. Das ist nicht einfach dieses gut nutzbare, nette Ding, das uns jetzt halt bessere Wissensformen schneller, aggregierter und so weiter liefert, sondern es ist natürlich auch, es ist etwas, was tatsächlich, also gerade die AI-Modelle und die Algorithmen und so weiter, sind unglaublich, bedürfen unglaublicher Ressourcen und fördern bestimmte Formen des Extraktivismus. Und das sieht man sehr schön. Ich habe links die Verbrauch von Rechenzentren. Die sind insbesondere, wenn sie AI, wenn sie KI unterstützen sollen, besonders hungrig, sowohl was die Materialien angeht, weil das dauernd läuft und daher die Server früher ausgetauscht werden müssen. Und damit auch das Material natürlich neu hergeholt werden muss. Wir sehen aber auch, dass wir so große Flagships nennt man das in Europa, wie Destination Earth. Das soll ein Twin werden der Erde, mit dem wir dann experimentieren können und schauen können, wie sich das alles entwickelt. Aber ich finde es halt interessant, dass er dazu da ist, dass die Umwelt sozusagen zu beobachten, aber er beobachtet sich selbst nicht, was er mit der Umwelt tut. Und da würde ich gerne so einen Reflexive Loop drinnen haben, dass man sagt, wenn man solche Dinge baut, dann würde ich gerne wissen, was das sozusagen was das für einen Umweltimpact hat. Und das sind so Dinge, wo ich sagen kann, da kann man sich überlegen, was das für eine Art von Ethik sein könnte, die man hier einfordern könnte. Im Dezember hatte ich das Privileg oder Vergnügen würde ich nicht sagen, aber das Privileg, bei einem großen internationalen Symposium der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien beizuwohnen. Und dort war es ganz klar, AI braucht Kernenergie und Kernenergie braucht AI. Und damit werden wir einfach massiv expandieren. Das war das Narrativ, die Zukunft. Die Zukunft sind natürlich kleinere Kernkraftwerke, dafür ein bisschen überall. Das ist eine sehr attraktive Vision. Und der Abfall ist zum Teil sogar schwieriger und toxischer zu handhaben als der klassische Kernkraftwerksabfall, der ja jetzt schon uns an die Herausforderungsgrenze bewegt. Und ich glaube, ich brauche da in Deutschland nicht sehr viel dazu sagen. Sie sehen ja sehr schön, wie schwierig es ist, in Deutschland das Problem zu lösen, wohin mit diesen Dingen, weil man sie gerne haben würde, aber nicht bei mir und nicht hier und nicht und so weiter. Und das ist ein Problem, das so gut wie derzeit alle Länder, die Kernkraft haben. Aber es wird irgendwie sozusagen als die einzige Möglichkeit gesehen. Österreich hat Einspruch erhoben gegen die sogenannte Taxonomie. Die Taxonomie ist eine Finanzverordnung der Europäischen Kommission, die Technologien klassifiziert als nachhaltige Übergangstechnologien, wurde Kernkraft definiert. Österreich hat das sozusagen beeinsprucht. Und mir ist es immer wichtig, die Geschichte zu erzählen, was die Begründung des Gerichts war, warum das kein legaler Einspruch, kein akzeptabler Einspruch ist. Der Punkt war, dass die Taxonomie eine Finanzregulierung ist. Und wenn es um Finanzen geht und die Umwelt, muss ich mir nur das Kernkraftwerk anschauen. Und das ist CO2 niedriger als ein Verbrennungskraftwerk oder ein Gaskraftwerk und so weiter. Ich muss mir nicht anschauen, was davor passiert. Das heißt, der ganze Abbau, die Aufbereitung von Uranium und all die Abfälle und der menschliche Schaden, der da passiert. Und ich brauche mir auch nicht anschauen, was danach passiert. Weil es geht ja nur um CO2-Ausstoß. Und das meine ich damit, dass wir sozusagen Probleme so zurecht definieren können, dass sie uns halt in unser politisches Handeln passen. Und das ist für mich eine hochgradige Wertefrage und ethische Frage. Und wer darf da sozusagen mitmachen? Österreich ist ja sozusagen ein bisschen eingefleischt, sage ich jetzt mal vorsichtig, was Kernkraftwerksgegenbewegung angeht. Wir haben sozusagen bei der höchsten Ebene liegt es derzeit das Dossier. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie das weitergeht. Und um die Realpolitik sich anzuschauen, Deutschland ist ja aus Kernenergie ausgestiegen nach dem Unfall in Fukushima. Und die spannende Frage war für mich, sie wollten aber Gas drinnen haben bei den grünen Übergangstechnologien und Frankreich wollte die Kernkraft drinnen haben, aber kein Gas. Jetzt überlasse ich es Ihrer Fantasie, was passiert ist, warum dann beide zugestimmt haben. Deutschland hat Ja zum Kernkraft gesagt und Frankreich hat Ja zum Gas gesagt. Das ist halt dann auch, also wir müssen immer die Realpolitik mitdenken und das nicht sozusagen nur als Spiel auf dem Tisch sozusagen sehen, sondern das heißt, was wir sehen, ist ein Hoch, diese raumzeitliche Verfasstheit, die wir hier sehen. Die Kernkraftwerke, die Sie hier rechts sehen, bei den Rechenzentren, aber auch die Konfliktmaterialien, sind Jahrtausende von Rückständen, um die wir uns kümmern müssen. Da können wir nicht darum reden, dass in 20 Jahren wird schon und so weiter. Da reden wir von einer Zukunft und deswegen longue durée. Das ist eine Zukunft, die jegliche unserer Vorstellungen übersteigt. Und selbst wenn wir nur von nieder- und mittelenergetischem Abfall, also von dem nicht so gefährlichen Abfall reden, haben müssen Sie 300 Jahre circa Umweltmessungen machen, um sicherzustellen, dass das nicht ins Grundwasser und in die Nahrungsmittelkette kommt. Das heißt, nur um zu überlegen, deswegen ist mir der zeitliche Ding sehr wichtig. Ich glaube, wir brauchen auch bei jeder solchen Werteüberlegungen auch ein Stück weit, was tut das mit der Zeit? Gut. Und jetzt möchte ich ganz bewusst auf die Materialität von KI eingehen. Nämlich, wir haben ja dieses wundervolle politische Wort erfunden vor ein paar Jahren, nämlich die sogenannte Twin Transition. Die sagt, digitale Technologien sind das privilegierte Werkzeug, um die ehrgeizigen Ziele des europäischen Green Deals zu erreichen. Wir sagen also, wir können beides haben. Wir können grün sein und wir können digital sein. Weil das Digitale hilft dem Grünen und das Grüne hilft ein bisschen dem Digitalen. Diese Hilfsmittel sind, diese Hilfsbeziehung, wenn man das so möchte, ist nicht ganz symmetrisch, könnte man jetzt mal vorsichtig formulieren. Aber gut. Ich möchte jetzt sagen, na ja, mir geht es um die Materialität. Das heißt, ich verwende Materialität von KI hier im Sinne von Judith Butler, im Sinne von what matters, also was eine Rolle spielt auf verschiedenen Ebenen. Ich möchte daher von einer politischen Materialität sprechen, von einer relationalen Materialität, von den Grundstoffen, die tatsächlich Materie in dem Sinne sind, und aber auch die Materialität unserer Vorstellungen. Darum habe ich am Anfang schon gesagt, Zukunftsvorstellungen sind nicht nur einfach Fantasien, sondern sie bewirken etwas. Und die werfen ganz unterschiedliche ethische Fragen auf. Lassen Sie mich auf die vier mal ein bisschen näher eingehen. Ist das jetzt? Ja. Wenn ich jetzt auf die politische Materialität schaue von KI, dann kann ich sagen, KI ist ein Leitbegriff und eine Infrastruktur geworden. Das heißt, es mobilisiert Ressourcen, erzeugt Rückstände und die sind ganz unterschiedlicher Natur, die sowohl bei den Geräten anfallen, als auch beim Abbau von Materialien, als auch bei den Energiebeschaffungstechnologien und beim Wasser. Und es ist dazu, die ist dazu da, materiell Zukunftsordnungen zu stabilisieren. Also ich sage jetzt, Sie können gar nichts mehr machen, ohne digital zu sein. In Österreich sind wir gerade dabei. Das digitale Amt muss dann jeder bedienen können und da gibt es halt jemanden, der den Leuten hilft, die das nicht bedienen können. Aber die Idee ist, dass alles digitalisiert wird und das ist eine bessere, effizientere Welt. KI wird zur politischen Materialität durch Begriffe wie vertrauenswürdige KI, KI für Nachhaltigkeit, KI made in Europe. Okay. Wir haben Programme und Regeln, sowas wie Förderrichtlinien, Standards, Regulierung wie den AI Act. Das Interessante ist, wir waren sehr stolz darauf, dass Europa radikaler war als alle anderen Länder, was AI Ethics, wenn man so möchte, angeht. Wir sind gerade dabei, mit einem ganzen Ruderboot zurückzurudern unter der sogenannte Omnibus-Regulierung, weil sonst die Granten wie Microsoft nicht kommen, wenn wir ihnen nicht genügend Zugang zu Daten geben. Und die Kleinen können nicht innovieren, wenn wir es ihnen ein bisschen zu kompliziert machen, welche Daten sie haben dürfen. Und damit höhlen wir sehr schön, ganz bewusst vieles dessen auf, worauf wir vorher sehr stolz waren. Und das war für mich sehr interessant, diesen Wendepunkt zu beobachten. Und wir haben natürlich die politische Materialität, ist natürlich, jeder will diese Dateninfrastrukturen auf politischer Ebene haben, in dem Glauben, dass dadurch sozusagen eine Stabilität in dem Zentrum entsteht, nicht erkennend, verspricht den Leuten zum Beispiel Arbeitsmarkt und so weiter, nicht erkennend, dass ein Rechenzentrum so gut wie keine Leute braucht, beim Bau vielleicht, aber alles, was nachher ist, ist minimale und eher qualifizierte Arbeit, außer ich rechne jetzt Putzkolonnen und Ähnliches dazu, aber selbst das macht den Arbeitsmarkt nicht wirklich attraktiv. KI ist auch was man in der Literatur, aber ich zitiere hier Boss und Kollegen, eine Governance by Big Words, also große Begriffe, die wir verwenden, wo KI jetzt für alles da ist sozusagen. Also KI funktioniert als umfassendes, aber extrem unscharfes Leitwort. Es ist anschlussfähig für viele Akteure, Menschen in der Politik, der Industrie, der Forschung, der Verwaltung reden über KI. Und wenn ich frage, was meinen Sie genau damit, kriege ich so diesen Blick, na ja, so genau, also halt KI eben. Es ermöglicht uns zu ein Alignment, ohne wirklich eine Konfliktlösung herbeizuführen. Ich sage einfach, das muss jetzt so sein. Und es wird irgendwo auch depolitisiert im Sinne von, wir haben doch überhaupt keine Alternative. Wir können nicht uns ausschließen draußen, weil ansonsten überholt uns die Welt, die restliche Welt. Und wir müssen einfach wettbewerbsfähig bleiben und daher müssen wir das tun. Und das Problem ist, das ist sozusagen eine materialisierte Politik, die über Infrastrukturen und natürlich auch Residuen, also Rückstände, gefahren wird. Und das hat natürlich politische Effekte. Es hat politische Effekte, weil wir ungleiche ökologische Belastungen haben, die Menschen erleben. In Bereichen, wo es zum Beispiel kein Wasser gibt, wo ich Angst haben muss, dass der Strom ausfällt und ähnliche Dinge. Also da ist eindeutig ein soziales Ungleichgewicht zwischen denen, die gewinnen und denen, die bezahlen. KI macht manche Probleme sichtbar. Wir müssen uns aber auch klar sein, sie macht andere unsichtbar. Das heißt, KI fokussiert meist auf Risiko, Sicherheit, Effizienz, Energiemetriken, blendet aber aus Rohstoffabbau, Reparaturen, Residuen, globale Lieferketten, Arbeitsweisen und so weiter. Das heißt, KI ist ein wunderbarer Filter der politischen Aufmerksamkeit. Wo lenken wir es hin? Was wollen wir politisch haben und was nicht? Und KI ist eine Zukunftsmaschine. KI löst das Klima, die Medizin, den Verkehr. Kann Investitionen priorisieren, wenn sie KI unterstützen. Und wenn man so, ich konferiere, ich baue Öffentlichkeiten, sozusagen die Bürgerinnen, denen es besser gehen wird, wenn sie im Amt einfach gleich eine Antwort kriegen von KI. Ich kann Bedrohungen abwehren. Ich kann Kundinnen sofort bedienen. Man versteht zwar derzeit noch nicht wirklich, was die Antwort ist auf meine Frage, aber das macht nichts, es wird schon kommen. Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Dann will ich auf die relationale Materialität eingehen und ich habe dazu gerade einen Artikel an der Review. Michel Serres hat ein fantastisches Buch in den 80er Jahren geschrieben, das sich heißt Der Parasit. Und was er tut, ist, er verwendet das Bild des Parasiten, den wir ja immer so ein bisschen nur negativ belegen, als so eine Beziehungsfigur und sagt, dass der tut ganz unterschiedliche Dinge. Der Parasit stört mal, der stört Kommunikation in einer interessanten Form. Und KI ist ja so, es formt bestimmte Umweltbezüge. Es verstärkt bestimmte Muster und dämpft andere. Und Interferenzen können dann auch generativ sein, weil wir haben jetzt zum Beispiel so Gesetzesinitiativen, die etwas regeln sollen, alternative Indikatoren und ähnliche Dinge. Das heißt, es ist mal so ein bisschen ambivalent, wo wir sagen, ja, es ist parasitär, weil eigentlich, man muss sich das so vorstellen, der Parasit in diesem Datenkörper und der Datenkörper wächst einfach ständig. Und der Parasit braucht immer mehr Futter und daher wächst er auch ständig sozusagen quasi. KI kommt, und das ist eine zweite Form des Parasiten, als hungriger Gast, uneingeladen und bringt auch nichts mit. So, das ist ein sehr schönes Bild, das man verwenden kann, weil KI möchte mal den Datenkörper konsumieren, braucht Spuren, Archive, Sensorik, Datenströme, aber es verändert uns auch. Und er sagt, es verändert den Gast, den Gastgeber, weil der versucht, sich auf diesen unerwünschten Gast ein bisschen einzustellen. Und das Interessante ist, dass sehr viele jetzt über KI-Ready-Datasets reden. Also wie muss ich jetzt meine Daten aufbereiten, dass sie von KI auch verwendet werden können? Da rede ich vor einem Publikum wahrscheinlich, die sehr viel mehr darüber wissen. Und so weiter und so fort. Ich habe Interoperabilitätsstandards, ich habe Datenreinigung und so weiter, die alle ausgerichtet sind, dass dieser Gast, der eigentlich ungeladen gekommen ist, sich gut gefüttert werden kann. Und wir passen damit auch unser Nutzerinnenverhalten an. Und ich finde das ja auch sehr spannend, dass man sagt, wenn KI ihnen keine vernünftige Antwort geben, dann haben sie den falschen Prompt geschrieben. Das heißt, das Problem wird auf mich zurückgeworfen und das Problem ist nicht sozusagen die Nicht-Antwortfähigkeit, sondern das Problem ist meine Nicht-Fähigkeit, die richtige Frage zu stellen. Und wir haben so ein Adaptationsspiel hier im Gange, das nicht zu unterschätzen ist. Dass wir so also lernen müssen, Fragen nicht einfach so zu stellen, wie sie uns jetzt irgendwie vernünftig scheinen, sondern wie kriege ich das System dazu, dass es mir irgendetwas sagt, mit dem ich noch irgendwas machen kann. Wir müssen uns natürlich, Asymmetrien sind hier sichtbar. Wer sammelt, wer kann sich der Daten dann bedienen, die gesammelt sind? Wer weiß überhaupt, was für Daten wo gesammelt sind? Und wer bezahlt die Umweltkosten? Und okay. KI ist aber auch ein struktureller Parasit. Wie es schon gesagt, er konsumiert nicht nur Daten, sondern er produziert sie auch. Über Sensoren, Interfaces, Standards. Aber alles ist vorformatiert. Das heißt, Evidenz ist nicht mehr einfach nur generiert, sondern sie wird generiert nach ganz bestimmten Vorstellungen, die in dieses System hineinpassen müssen. Parasitismus ist ambivalent. Es entzieht uns Möglichkeiten, aber wir erhalten auch neue Möglichkeiten. Es benutzt uns, aber es transformiert auch gleichzeitig. Und manchmal sind diese Beziehungen reversibel. Der heutige Parasit kann morgen zum Host werden. Und das ist etwas, was ich bei manchen meiner Studierenden entdecken kann, dass also da wird das ChatGPT zur Quelle und sie füttern es nicht, aber sie werden von ihm gefüttert. Und das finde ich total spannend, sich zu überlegen, wie da so eine Umkehr entsteht. Wie entsteht dann das Neue, das noch in dieses System hineinkommt, wenn ich eigentlich der Hauptpunkt, der Entzug dessen ist? Und dadurch wird das System natürlich selbstreferenziell, weil ich schreibe dann etwas, was das füttere ich wieder hinein, um es zu verbessern. Und das System lernt sozusagen aus sich selbst heraus zu lernen und wird dadurch so etwas wie in eine Spirale hineingezogen. Das hat eine unglaubliche Wirkung. Wir haben sie überhaupt noch nicht richtig eingeschätzt, aus meiner Sicht. Und das hat natürlich für Konsequenzen, sowohl für ethische Fragen als auch für Governance. Das Ziel kann überhaupt nicht mehr sein, parasitismusfrei zu sein. Das ist schon gelaufen. Das ist nicht der Punkt, sondern ich könnte darüber nachdenken, nachhaltigere parasitäre Beziehungen zu designen, um mir zu überlegen, wie schaut denn das überhaupt aus? Also wie gehen wir damit um? Und das klingt jetzt zwar ein bisschen zynisch, aber ich meine das ganz im Ernst. Ich glaube nicht, dass es darum, dass es so eine Reversion noch gibt, aber ich glaube trotzdem, dass man die Beziehungen verändern kann. Und deswegen hebe ich die Beziehung so hervor. Also Extraktion begrenzen, Reziprozität herstellen, Accountability entlang des Datenkörpers verdichten, also sehr viel mehr darüber nachdenken, womit füttere ich eigentlich diese Systeme, was bedeutet das und so weiter. Aber wir müssen auch über Repair, also über das Reparieren und das Nachdenken, was kann man reparieren und wie können wir uns drum kümmern und über den Abfall mitdenken. Dann haben wir klassische materielle Ressourcen, das habe ich schon gesagt, das werde ich jetzt kurz machen. Die ist lokal spürbar, das ist das Problem. Also das wird so auf der Metaebene diskutiert. Wir brauchen so und so viel Strom. Ja, der Strom ist irgendwo. Der wird irgendwo gebraucht, hat ein Netzwerk, hat Begrenzungen, Wasserzugang für Kühlressourcen, Standortentscheidungen, wohin baue ich das, welches Land ist ein Land, das ich diesen Datenzentren widme und so weiter und so fort. Und wir haben eine unglaublich ungleiche Verteilung von Nutzen und Lasten. Nutzen ist meist auf sehr wenige Player reduziert, so umfangreicher Nutzen. Ich meine, natürlich nutzen wir es auch, das will ich damit nicht sagen. Wir haben aber ungleiche toxische Expositionen. Wenn Sie sich anschauen, wie in Afrika, aber auch in anderen Ländern Minen ausschauen, dann wissen wir, was es bedeutet, dass Menschen dort arbeiten müssen. Wir haben eine verstärkte Klimadynamiken. Die digitale Industrie ist weit über der Flugindustrie, die wir so schön identifiziert hat als the bad people. Aber die digitale Industrie fliegt und sie fliegt exponentiell weiter erhöht diese Klimadynamik. Und wir können uns daher fragen, wessen Zukunft zählt, wenn wir Entscheidungen im Zusammenhang mit KI treffen. Und als letztes möchte ich noch die imaginative Materialität und dann komme ich auch schon zu meinem Schluss. KI ist auch materiell in dessen Sinne, was wir imaginieren können. Imaginationen sind so etwas wie Denkinfrastrukturen des Alltags. Und KI-Assistentinnen werden als Leitbilder hier und Nutzerinnen gewöhnen sich an das sofortige, autoritative, wenngleich auch sehr oft falsche Antworten. Und ich werde diszipliniert, indem ich mir gesagt wird, ich stelle halt die falschen Fragen oder ich stelle Fragen falsch. Wir haben Empfehlungssysteme, die wir schon sehr viel länger nutzen, wie Netflix, Spotify und sehr viele andere. Die sind schon als Anwendungen normalisiert und wir nutzen sie und wir fragen uns gar nicht, was da eigentlich dahinter viel passiert. Sie machen unsichtbar. Klassifikationen, Ausschlüsse, Bias und Ähnliches. Wir kreieren daher etwas, was ich als Imaginative Exclusion Zones im Englischen nenne, also als Ausschlusszonen unseres Denkens. Wir können uns manche Dinge gar nicht mehr vorstellen. Wir verlernen diese Imagination. Bereiche, die nicht mehr gedacht, gesehen, gespürt werden, quasi blinde Flecken einer digitalen Zukunftsentwurfs. Und das Risiko ist dann, während KI als virtuell und gewichtslos und immateriell imaginiert wird, verschwinden halt diese Materialitäten auf diesen vier Ebenen völlig aus dem Blick. Und es reicht eben nicht, wenn man als Forscher jetzt die dominante Narrative irgendwie verfolgt, sondern wir müssen genau fragen, wo sind die Leerstellen? Was wird nicht gefragt? Was wird nicht erzählt? Was wird ausgeschlossen? Was wird nicht imaginiert? Also wir haben keine Imagination, wie eine Welt ausschauen könnte, wo mein Telefon mir nicht gleich sagt, wo alles ist. Also die wird immer kleiner sozusagen quasi. Und sie markieren damit problematische Seiten digitaler Zukünfte. Und hiermit bin ich bei meinen letzten beiden Conclusion-Folien. Ethik, habe ich am Anfang schon gesagt, fokussiert sehr oft auf Datenschutz, Diskriminierung, Transparenz und viele andere. extrem wichtige Themen. Also das ist nicht, um zu sagen, das ist nicht wichtig und das, was ich hier sage, ist wichtig, sondern es geht darum, dass etwas fehlt. Und also inkludiert man Umweltkosten und andere soziale Kosten, nenne ich das eine Ethics of Endurance, weil da haben wir so einen Zeitfaktor drinnen. Also es muss eine Dauerhaftigkeit in diese ethische Reflexion hinein, die nicht glaubt, dass wir in einem Moment die Ethik sozusagen greifbar machen können und dort halten können als etwas Fixes. Und das finde ich ist eine politische, unglaubliche Herausforderung, die KI uns jetzt bringt. KI ist ein Dauerhaftigkeitsproblem. Sie benötigt nämlich kontinuierlich, auch in Zukunft, Energie, Wasser, Mineralien, Arbeit und Infrastruktur, die sich um den ganzen Abfall kümmern und verändert unsere Art, damit auch die Welt zu sehen und Beziehungen möglich zu machen. Raumzeitlichkeiten neu denken bedeutet dann, sich zentral auch mit Verantwortung und Ethik auseinanderzusetzen. Das heißt, wir brauchen ein Verantwortungsdenken, das über sozusagen, da gibt es den Verantwortlichen, der irgendwo sitzt. Das ist völlig verteilt und darum verwende ich diese Landkarte, um zu sagen, ja, das Material wird irgendwo in Afrika rausgeholt, dann kommt es irgendwie zum Teil in eine Aufbereitung wieder in einem anderen Land, dann wandert es von dort zu einer Chipfabrik in Taiwan. Dieser Chip wandert irgendwo anders hin und also die Frage, wo da Verantwortung liegt und was da für Ressourcen dahinter stecken, die ist auch nicht mehr so straightforward zu stellen. Und schließlich geht es also um so eine Ethik der Dauerhaftigkeit, nämlich um langfristiges Denken, Reparatur, Sorge für Innovationsresiduen und andere Formen Verantwortung zu denken. Als Governance Implications, ich habe neue Dimensionen, die politisch verhandelbar werden müssen, würde ich sagen. Und sich über politisch ungewohnte Zeiträume erstrecken. Und das können wir sehen auf Europaebene. Wir sehen das in den Nationalstaaten. Niemand will sich die Finger daran verbrennen, weil das die eigene Legislaturperiode ist. Und wenn man da irgendwas macht, dann ist man draußen. Ethik muss man also als Prozess verstehen, inklusive partizipatorischer Reformen von Governance. Nämlich es geht um Standortsentscheidungen, Beschaffungen, End-of-Life, Entsorgung und vieles, vieles mehr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
So, vielen Dank für den wunderbaren Vortrag. Wir können jetzt die Möglichkeit per Zoom Fragen zu stellen oder hier im Raum. Und ich würde mal hier im Raum anfangen. Wer möchte hier Fragen stellen? Okay, schon, es gibt schon Zuckungen. Alina, du bist mit der ersten Frage dran.
Ganz tollen Dank für einen ganz tollen Vortrag. Was mich selbst frustriert ist, wir haben ja keinen Einfluss darauf, wie sich KI entwickelt, und das ist ja wenig Einfluss. Ja? Es kommt. Was können wir trotzdem tun? Mal ein paar Beispiele. Ich persönlich versuche halt, ich habe ein Handy, das schon drei Leute vor mir genutzt haben, einfach, es funktioniert ja immer noch und es geht. Versuche die Prompts, ich meine, ich nutze KI, so bewusst wie möglich abzusetzen und nicht noch mehr Zeug zu produzieren. Und sogar als KI-Architektin oder als IT-Architektin habe ich Gott sei Dank auch das eine oder andere KI-Projekt verhindern können, weil ich gesagt habe, wir müssen nicht für alles, also KI nicht des KI-Willens einsetzen. Und trotzdem, all das kommt mir so wenig vor. Ich würde so gern mehr tun und bin teilweise, ja, resigniert.
Ich muss bloß kurz die Frage wiederholen, weil ja im Zoom, dass die Frage für alle im Zoom auch hörbar ist. Genau, die Frage von Aline ist, was können wir noch tun? Sie ist im Alltag dabei, bewusst ChatGPT mit Prompts zu füttern oder sozusagen auch als in beruflichen Zusammenhängen KI-Projekte zu verhindern, die vielleicht KI nur als Gadget hatten und gar nicht als intrinsische Bestandteil des Projekts. Raphael.
Ich könnte jetzt darauf sagen, wenn ich das alles wüsste, wäre ich reich und würde wahrscheinlich nicht hier stehen. Aber nein, ernsthaft. Ich glaube, dass der Punkt ist, dass es nicht so sehr für mich darum geht, wir KI zu verhindern. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir klarer bewusst machen müssen oder, wie soll ich sagen, andere Erzählungen haben müssen, die ein Stück weit das Bewusstsein bilden, dass das, was wir hier tun und die Entscheidungen, die wir hier treffen, einfach Umwelt in einer sehr massiven Weise betreffen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Menschen überhaupt darüber wissen, weil sich das halt alles still und leise ein Stück weit in unseren Alltag eingeschlichen haben. Und daher würde ich gar nicht hergehen und mit dem Finger zeigen, sondern einfach sagen, okay, also ändert das etwas für jemanden? Das weiß ich, also ich kann das einfach jetzt mal nicht einschätzen, aber ich glaube, was wir leisten können, auch in der Forschung, ist ein Bewusstsein zu bilden darüber, dass diese Geschichten, die uns erzählt werden, einfach einen sehr niedrigen Grad an Realitätsgehalt haben. Also eine Twin-Transition-Erzählung ist eben nur zum Teil haltbar. Und das Spannende war, wenn man die Forscher dann sozusagen, ich schaue mir auch sehr viele öffentliche Diskussionen dazu an, und wenn man dann Forscher auch ein Stück weit angeht, wenn man das so sagen will und sagt, okay, aber was ist denn da am AI? Wir wissen doch, dass die Berechnungsmodelle alle zeigen, dass das exponentiell nach oben geht und so weiter, dann sagen sehr oft, ja, wir sind dabei zu lernen, wir werden AI-Modelle haben, die sehr viel weniger brauchen. Also es wird so eine Durststreckenerzählung, kriege ich dann. Bis 2050 wird dann sehr oft das Datum angegeben. Und dann werden wir AI-Modelle haben, KI-Modelle haben, die sehr viel weniger Ressourcen brauchen, die auch sehr gut sind mit weniger Daten. Das war ja auch das Schreckgespenst des chinesischen Äquivalents, dass die offensichtlich mit weniger Ressourcen rüberkommen und so weiter. Aber wenn man da nicht schiebt, gibt es ja für die Industrie keinen Grund zu investieren in eine andere Form von KI. Wenn ich die sozusagen massiv auf den Markt bringen kann, dann ist das ja auch kein Incentive da. Das heißt, was ich befürchte, ist, dass halt Europa in der Panik des Wettlaufverlustes da einfach nicht wirklich darauf aufpasst. Und der französische Präsident hat nach der Ankündigung, also nach des Launches von dem AI Act, eine lange Rede gehalten darüber, wie Frankreich prädestiniert ist, Leadership zu haben im AI-Bereich, weil sie, und er hat das, glaube ich, war seit wie oft gesagt, entkarbonisierte Energie nennt er das. Er sagt nicht Kernenergie mehr, wir sprechen nicht mehr von Kernenergie, wir sagen entkarbonisierte Energie. Und das nicht zuzulassen, finde ich einen interessanten Punkt. Also wir sollten uns bewusst sein, dass mit jedem Zentrum, das wir bauen, wir auch so und so viel atomaren Abfall miterzeugen. Und das muss man mal sozusagen auf den Tisch legen auch. Dann kriege ich die Erzählung vom atomaren Abfall. Aber in ein paar Jahrzehnten haben wir das ja auch gelöst. Und das ist das, was ich mit diesem Innovationismus meine, dass wir sagen, die Probleme werden einfach weggehen durch neue Technologien, die wir entwickeln werden. Das hat noch nie funktioniert. Wir haben Plastik ersetzt. Und ich gebe Ihnen wirklich, das ist eines meiner Favorite-Beispiele. Vielleicht benutzen Sie dann auch nie wieder Strohhalme in Ihrem Leben, aber gut, das macht ja nichts. Der Mojito schmeckt auch so. Wir haben mit der Single-Use-Plastik-Verordnung hat Europa die Strohhalme verboten. Also haben wir Papierstrohhalme und jetzt raten wir doch dreimal, damit die nicht nass werden, also nicht so quatschig werden, haben wir sie mit PFAS isoliert.
Ganz schlecht.
Super. Wirklich eine klasse Lösung. Also wissen Sie, was ich meine? So, wer sitzt wo und reflektiert darüber, was das eigentlich jetzt bedeutet, statt zu sagen, na gut, es gibt ganz wenige Bereiche, wo wir Strohhalme brauchen, vielleicht lassen wir es einfach.
Oder nur welche in der Pflege. Also es gibt
Das Patent ist dafür. Ja. Das Patent für den knickbaren Strohhalm ist nicht für Kinderpartys entwickelt worden. Ob man es glaubt oder nicht, sondern für bettlägerige Menschen, die trinken müssen in einem halbliegenden Zustand. Dass es dann in allen Fluorpharmen mit Dreifachdrehung und Biegbarkeit bis zum geht nicht mehr wurde. Das ist eine Markt. Und da sind wir mit, das ist eine Kollektivfrage. Aber auch hier, glaube ich, ist es wichtig. Ich denke mir, Kinderpartys gibt es nach wie vor. Und sie finden auch ohne Strohhalme, die sich dreimal drehen, statt. Das heißt, wir müssen uns wirklich überlegen, welche Innovationen wo einzuschätzen und nicht keine Innovation oder Innovation, weil damit verlieren wir. Mit diesem Diskurs, den kann man nicht führen, sondern ich kann sagen, Und das würde ich sogar verteidigen, dass AI oder KI, Entschuldigung, dass KI in vielen Bereichen auch sehr, sehr viel leisten kann. Aber das sind wirklich selektive Bereiche, wo man sich gut überlegen muss, ob die Balance stimmt zwischen dem, was wir an Daten sammeln. Wir wollen einen Zwilling von allem jetzt haben. Mein Zwilling und den von der Stadt und dann den vom Auto und dann den vom. Ja.
Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt den Herrn Henschel als nächstes auf meiner Rednerliste. Wer noch sich. Okay. Danke für das korrekte Melden. Und dann, Alina, würde ich auch in Zoom schalten, das nur als Vorwarnung. Herr Henschel.
Sie haben jetzt ganz viele spannende Dinge angesprochen, die nicht nur den User interessieren, sondern in die Governance gehen, an die Nachhaltigkeiten. Wir bestellen kein Perpetuum mobile der zweiten Art und arbeiten energiefrei. Geben Sie uns doch ein bisschen Perspektivhilfe. Was ist in den Handlungsmöglichkeiten des Users, wenn wir über die Nachhaltigkeit nachdenken, bei der Ressourceneffizienz, bei der Wiedergewinnung? Die Elektronik-Schrottverordnung zum Beispiel ist ein solches Governance-Instrument, das regeln soll, wie viel von dem, was wertvoll ist, bleibt im Land und wird regeneriert.
Ja, also es gibt.
Wir müssen die Frage wiederholen. Das ist es schön, dass Sie, kann Sie kurz überlegen, was Sie antworten?
Ja, ja.
Das ist gar nicht schlecht. Sozusagen, kurz, der Henschel hat die Frage gestellt, was uns als User-Userin für Spielräume auch durch die Governance gegeben werden, was die Governance an sich tun könnte, um nicht sozusagen in Alinas Stimmung zu kommen. Ich kann doch eh nichts ausrichten, warum sollte ich was tun? Also, das ist natürlich. Ich überspitze es jetzt natürlich. Okay, Frau Feld.
Ja, also ich glaube, dass es verschiedene Handlungsebenen gibt. Es ist völlig richtig und ich glaube gar nicht daran, dass sich da jetzt, dass es eine, wie soll ich jetzt sagen, eine Revolution passieren wird. Aber ich glaube, was wir brauchen, ist, wir haben die Fähigkeit im Grunde genommen zu reflektieren. Zum einen können wir über den Markt wirksam werden. Das heißt, es geht ja nicht darum, etwas haben oder nicht haben, sondern es geht darum, kann ich nachfragen nach bestimmten Eigenschaften, die zum Beispiel auch gesetzlich reguliert werden können. Dass man zum Beispiel genau anzeigen muss, was bedeutet, welche Nutzung und so weiter. Ich habe bei uns an der Universität mir den Mund fusselig geredet, dass ich gerne hätte, dass sich die Leute, die die Computerdaten verwenden, mal bewusst machen, was das für einen Abdruck. Und dann kriege ich als Antwort, im Vergleich zu XY ist das gar nichts. Und ich sage, na, das ist genau der falsche Zugang. Die Frage ist nicht, ist das jetzt in XY was anderes? Weil der Punkt ist ja, und deswegen habe ich auch die Zahl genommen, meine E-Mails, es machen jetzt, wenn man so möchte, das CO2-Kraut nicht fett. Aber wenn ich mir überlege, dass es 5, irgendwas Milliarden Nutzer gibt, wird mir klar, dass das sehr wohl ein Problem ist. Ich habe mich immer gefragt, wieso wir keine Regulierung für diese massiven Spam-Mails, die ich jeden Tag zu 50, 60, 70-fach bekomme. Wie könnte man über eine Preispolitik verhindern, dass Dinge massiv rumgeschickt werden? Also all diese Dinge könnte man ja sehr wohl mal einen Diskurs dazu anstoßen. Ich finde, der muss davor kommen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen verstehen, dass es hier nicht um Kontrolle oder um Ausschluss oder um sonst etwas geht, sondern dass es um eine Balance zwischen Nutzen und Kosten geht, die am Ende des Tages, und da gibt es schon, würde ich sagen, mittlerweile eine etwas erhöhtere Sensibilität auf Umweltkosten kommen. Schließlich und endlich merken wir Klimawandel langsam, und ähnliche Dinge, also es ist nicht mehr so in dieser einfachen Weise vom Tisch zu wischen, wie es vielleicht noch vor 10 Jahren funktioniert hätte. Aber diesen Diskurs gibt es ja gar nicht. Im Politikbereich kann ich ein Interview zitieren mit jemandem, der für das Budget für Digitalisierung verantwortlich ist. Ich nenne jetzt weder Land noch sonst irgendwas, der mir nach meinem Interview gesagt hat, das war unglaublich spannend, das Gespräch. Wir haben mir das noch nie überlegt. Und ich habe nicht gewusst, ob ich mich jetzt darüber freuen soll oder ob ich mein Entsetzen irgendwie zum Ausdruck bringen soll. Oder ich habe für den Moment wirklich nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll. Weil wenn die Menschen, die dafür verantwortlich sind, sozusagen die Dinge von A nach B zu schieben und Entscheidungen zu treffen, ob sie jetzt in C, D oder E, dann würde ich gerne wollen, würde ich mir wünschen, sagen wir es mal so, in der besten aller Welten, dass Umweltreflexionen auch eine Rolle spielen und nicht einfach weggelassen werden können. Und die Flugindustrie dient sozusagen dazu, dass wir über alles andere nicht mehr nachdenken müssen, weil die ist ja das Böse, schlechthin. Und ich sage, bei der digitalen sind wir mittlerweile weit drüber. Und ich würde gerne wissen, was meine Universität an CO2-Ressourcen, wie oft sie die Server wechseln müssen, wo sie das Material herkriegen.
Da kann ich mal positiv sagen, in Bayern gibt es jetzt das Social Innovationsgesetz und bei uns wird das jetzt alles erhoben worden. Also wir versuchen
na,
auf
dann
den Weg
komme
zu
ich nach Bayern. Ich bin ein grenzenloser Forscher.
Ich kann nur sagen, dass das Social Innovationsgesetz hier einen Rahmen gegeben hat und wir jetzt nach genau solchen Dingen auch beurteilt werden. Aber das Interessante ist eben, wir müssen erst mal sagen, wie viel und was
und
überhaupt.
Die Firmen müssten mal gezwungen werden, dass sie das überhaupt bekannt geben und auch kontrolliert werden können. Und das ist die Problematik. Wir wissen ja wie nichts über Lieferketten. Wir wissen, wie viel Strom sie brauchen, weil das kann ich irgendwie messen. Der zapft den Strom irgendwo an und daher weiß ich, wie viel Strom er braucht. Manche Rechenzentren sind verhindert worden, weil sie zu viel Wasser brauchen. Aber dazu brauche ich eine Wasserverordnung, die das tut. Ich kann nicht einfach jemandem sagen, na, sie brauchen zu viel Wasser, das, sie kriegen das nicht, sondern ich muss sagen können, nach Wasserverordnung, Absatz so und so und so und so, ist das nicht machbar hier. Aber da ist schon wieder die Panik da, was ist, wenn wir kein großes Rechenzentrum haben bei uns? Und das ist ein Machtinstrumentarium geworden. Und Menschen, also ich habe sehr viel im digitalen Gesundheitsbereich gearbeitet, forschungsmäßig auch. Und was ich so spannend, wir haben sehr viel so Bürgergruppen gemacht und auch über so, wie würden Sie digitale Gesundheitsdaten sehen und so weiter. Das Spannende war, dass wir gar nicht wenig Leute hatten, die sich noch nie überlegt haben, wo ihre Gesundheitsdaten eigentlich physisch sind. Und wenn Sie das dann im Laufe dieser Auseinandersetzung wahrnehmen, sagen Sie halt dann, na, aber ich will, dass es in Österreich bleibt. Naja, und ich habe da eine Aussage, die war total, vielleicht noch Frankfurt, aber nicht weiter.
Ist gut.
Naja, aber das ist doch interessant. Das heißt, es gibt schon sozusagen so ein Gefühl, dass Daten etwas bedeuten für uns. Und ich glaube einfach, da ist keine politische Arbeit noch da. Und es geht halt nicht um Boykottieren oder nicht boykottieren, sondern es geht darum, den Druck auszuüben, diese Dinge zu einem Thema zu machen. Und derzeit ist das wirklich ein Fringe-Thema. Und überall wird das Wort Umwelt, ich habe das mal für einen Vortrag in München ausgehoben, in den ganzen Politikdokumenten, steht Umwelt, Environment, steht immer in der Aufzählung von 100 anderen Sachen, steht dann halt an Stelle 7 Umwelt. Das ist so, wie wenn es nie gesagt worden wäre. Und in dem Bericht, wo das schöne Blatt herkommt, in dem Bericht steht an einer Stelle ein Satz vorm Seitenwechsel, dass natürlich das Material auch ein Problem ist. Also, und das hat mir jemand gesagt, der das mitgeschrieben hat, der gesagt, das war schon ein Kampf der ersten Ordnung, reinzubekommen, dass es ein Materialproblem gibt.
Okay. Alina, ich würde jetzt ganz kurz fragen in den Zoom-Raum. Gibt es Fragen aus deiner Community für uns hier?
Erstmal auch aus dem Zoom. Vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Aktuell gibt es keine offenen Fragen von den Zoom-Teilnehmerinnen.
Okay. Also ich habe alle Fragen schließen können. Das ist großartig. Ist mir noch nie passiert, aber das ist echt gut.
Aber dann kann ich hier den Marc aus dem physischen Raum nehmen, um die Materialität auch gleich abzubilden. Marc. Genau.
Ja, also auch nochmal Dank für den Vortrag. Das Bewusstsein für KI bei mir wurde zumindest schon mal geschärft. Aber jetzt meine Gedanken dazu. Und zwar mit diesen ganzen Unternehmern. Die Unternehmen wollen ja Geld verdienen. Und ich finde, da ist eigentlich das Beispiel mit den Strohhelmen perfekt. Die EU verbietet Strohhelme. Ja, dann diese Strohhelme bieten aber irgendwie einen Mehrwert für die Gesellschaft. Vielleicht ist es nicht für Sie und auch nicht für mich. Aber vielleicht für irgendjemand anderen bietet es eben einen kleinen Mehrwert. Und dann produzieren halt die Unternehmen wieder die Strohhelme. Und da brauchen sie auch keine Innovation, weil die Leute wollen halt genau diese komischen Strohhelme. Wenn die EU jetzt alle Strohhelme verbieten würde, dann würde in der EU halt keine Strohhelme mehr produziert werden. Dann hätte man dort was eingespart. Bei der KI ist es halt jetzt so, wenn halt in der EU die Bedingungen zu schwer gemacht werden, dann gehen die Unternehmen halt nach China oder in die USA, wo halt zum Beispiel gerade, glaube ich, für 500 Milliarden Steuermittel ein Internetknotenpunkt und ähnliches gebaut wird in der Infrastruktur. Jetzt kommt meine Frage: Wie schafft man das jetzt oder was ist Ihr Vorschlag? Wie schafft man es dann trotzdem irgendwie an dieser Wertschöpfung in Europa beteiligt zu sein bezüglich KI und trotzdem irgendwie das in Einklang damit zu bekommen von dem Vortrag jetzt? Oder wollen wir einfach sagen, okay, wir wollen es in Europa gar nicht? Ja, das sind meine Fragen. Wie wollen Sie nur so eine Art Awareness hier schaffen? Oder ja, wie wollen Sie das schaffen, dass die KI hier trotzdem in unserem Land bleibt oder in Europa?
Ich glaube, für mich ist es ein bisschen eine größere Frage, weil wir ja in Europa immer versuchen, so etwas, eine gemeinsame Wertebasis und so weiter, diese Geschichte, die wir immer vorgebetet bekommen. Und ich frage mich halt, was es dann bedeutet, wenn es uns gelingt, eine leicht verschärfte Regulierung zu haben. Die war ja jetzt nicht so, dass man nichts mehr machen hat können. Dass bestimmte Schutzparagraphen, wir haben sehr früh mit der General Data Protection Regulation begonnen und so weiter. In dem Augenblick, wo wir uns beim ersten Druck, den wir international bekommen, einfach zurückrudern, dann könnten wir uns die Arbeit im ersten Platz ersparen können. So ist es so, dass wir das Gefühl haben, wir sind besser in Europa, wir passen besser auf die Dinge auf, aber eigentlich finden wir dann so viele Umwege, dass wir das eigentlich nicht tun. Das heißt, ich finde, das ist eine ganz eigenartige, wie soll ich sagen, ein eigenartiger Move, den wir da machen. Und die Frage ist halt tatsächlich, können wir immer alles haben gleichzeitig? Und in Europa ist halt die Frage, wir haben ja sehr viele andere Industriesektoren, auf die wir nicht gesetzt haben. Warum denken wir, dass das jetzt KI für uns, oder welche Art von KI? Weil wir könnten ja sehr gut in sehr spezifische und spezielle Bereiche hineingehen, wo einfach eine Qualitätssteigerung da ist. Also ich denke mal, in manchen Bereichen ist das ja tatsächlich, und da gibt es ja auch sehr gute Kooperationen innerhalb von Europa. Die Frage ist, ist diese Vorstellung, dass Wettbewerb alles ist und dass im Namen des Wettbewerbs jegliche Werte über Bord geworfen werden, ist eine gute Frage, die wir uns stellen sollten. Dann sollten wir Europa nicht mehr erlauben, von einer Wertegemeinschaft zu sprechen, sondern dann sollten wir sagen, wir sind eine ökonomische Union und daher kann politisch und wertemäßig jeder machen das, was er will. Dann brauchen wir auch keine gemeinsame Flüchtlingspolitik und wir brauchen keine gemeinsame Migrationspolitik und wir brauchen gar nichts mehr gemeinsam, weil wir ja keine Wertegemeinschaft mehr sind. Wir sind eine rein ökonomische Gemeinschaft. Das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, diese Diskussion auch einzufordern, ist für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Weil das würde es vielleicht ein Stückchen schwieriger machen, so zu tun, als ob wir etwas sind, was wir eigentlich nicht sind und eigentlich alles nur über Wettbewerb läuft. Und der natürlich eine Fiktion ist. Diese Figur des Wettbewerbs habe ich schon in den frühen Policy-Dokumenten von den 1990er Jahren gehabt. Da war es, wir werden von Indien überholt und dann werden wir von China überholt und so weiter und so fort. Wir haben aber nichts gemacht, bitte. Schauen wir uns, entschuldigen, ich darf das, ich sitze hier in Deutschland, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Schauen wir uns doch mal an, wo wir einfach weggeschaut haben. Was ist mit der Infrastrukturpolitik? Was ist, also, wo haben wir nicht, was haben wir alles outgelagert im Sinne des Marktes, bitte? Und sind nicht mehr in der Lage, ganz bestimmte Technologiefelder zu bedienen. Es ist ja nicht so, dass wir überall auf Zack wären und jetzt müssen wir auch noch bei KI auf Zack sein. Wir sind draufgekommen, dass wir wahnsinnig viele Schlüsselmedikamente nicht selber herstellen können. Punkt. Wir haben outgesourced bis zum Gehen. Also diesen Diskurs verstehe ich einfach nicht. Und ich möchte ihn einfach nicht so stehen lassen, dass ich sage, aber bei KI, da fährt jetzt die Eisenbahn drüber, das muss jetzt so sein. Sondern ich glaube, dass wir wirklich eine Reflexion brauchen. Was sind sozusagen die Werte, die wir in Europa vertreten wollen? Was heißt es dann, eine European Group of Ethics zu haben? Was ist das dann? Ist das ein Absegnungsapparat oder ist das der Segen Technology at Orbi oder was auch immer Sie da jetzt sozusagen, ich verstehe es nicht. Um das aufzuzeigen und auch darüber zu sprechen, halte ich für extrem wichtig. Es ist jetzt nicht die Lösung, also ich sehe schon den Punkt, den Sie machen, also was kann ich tun? Aber ich glaube, andere Formen der Politik einzufordern, ist für mich etwas, was ich sehr wohl, also das kann man auf sehr vielen Ebenen tun. Und wir sehen es in der Stadt, wie sich die Stadt entwickelt, und ich hatte da eine durchaus nicht unkonfliktuelle Diskussion. Wir haben eine wunderschönes neue Stadt gebaut, ein Stadtviertel, das ist die sogenannte Seestadt. Und das ist so ein Vorzeigeprojekt, wo wir ganz viel datengesteuerte Energiesteuerung und Pipapo. Und ich habe gesagt, ich würde gerne eine Rechnung sehen, wo man mir erklärt hat, was die ganzen Sensoren kosten, wie oft die ausgetauscht werden müssen, wo die Daten gespeichert werden, wie viele Daten, wie das. Ich würde gerne eine wirkliche, ernsthaft und nicht ein Papier, das mir eine schöne Stadt zeigt, wo viele Bäume sind und Autos, die rumfahren und elektrisch sind und so weiter. Ja, das ist eine gute Vision. Ich würde gerne wissen, was es bedeutet, sie in eine Realität zu versetzen. Und dann würde ich gerne eine Kosten-Nutzen-Rechnung haben. Jetzt im Sinne aber größer als Kosten-Nutzen, nur auf einem rein ökonomischen, finanziellen Ende, sondern eben auch mir zu überlegen, welche sozialen Bedingungen kommen hier herein. Wir leben in Gesellschaften, die konfliktgetragener sind denn je. Das heißt, der Fortschritt dient sehr wenigen Menschen und kostet sehr vielen anderen. Und ich glaube, das ist ein Thema, wenn wir das nicht anschauen, schauen Sie sich an, wie viel Unruhe es überall gibt. Die kommt ja auch nicht von irgendwoher. Diese latente Unzufriedenheit damit, dass bestimmte Menschen einfach gar keine Bedeutung bekommen. Und wenn man das jetzt einordnet, ohne ich forsche dazu nicht, also dazu sage ich jetzt gar nicht mehr, aber wenn man jetzt sich überlegt, wie man technologische Innovation in Zusammenhang bringt mit Gesellschaftsentwicklung, dann muss man sich diese Fragen stellen. Dass wir nicht alle einer Meinung sein werden, das steht auf einem anderen Blatt. Und dass da vielleicht Menschen sind, die andere Vorstellungen haben, steht auch auf einem anderen Blatt. Aber wir haben ja nicht mal die Diskussion darüber. Es ist ja nicht mal jemand aufgestanden und hat gesagt, aber trotzdem, ich weiß, das kostet uns das und ich weiß, dass es diesen Schaden anrichtet, aber ich will es trotzdem haben. Das traut sich ja, das sagt ja auch niemand. Sondern es wird einfach gesagt, ah, das ist unumgänglich und das ist ein Riesenwirtschaftsfaktor und ich möchte wissen, was das heißt. Das ist die Frage, die ich hatte.
Okay, also wir enden mit einer Frage. Es wird 19 Uhr, von dem her müssen wir auch aufhören. Vielen Dank, Frau Professorin Feld, für die tollen Einblicke aus einer ganz anderen Diszi oder anderen
Ja.
Disziplinen auf unser Thema KI und Ethik. Wie Sie es gehört, für ein Umweltthema habe ich einen Honig dabei. Den hatten Sie schon mal bekommen. Center for
Man
Responsible
kann
AI. Ja.
Honig doch nie genug
Genau,
haben,
also
oder?
von Unibienen, die hier leben am See und die glücklich sind,
Die
hoffentlich glücklich
glücklicher Bienenhonig,
sind.
hey, come on.
Genau. Genau. Für eine Umweltuni.
Aber das sind noch nicht die, die automatisiert sind und bestäuben und so weiter. Nein. Okay, gut. Na, ich frage ja nur. Ne?
Nee.
Gibt es in Amerika auch schon?
Ich
Also
weiß,
insofern.
gibt es schon, aber nee, Sunny am See und der Imker kommt und tauscht die Kästen aus, von dem her kann ich bezeugen, dass alles rein technisch,
Na
mechanisch.
dann.
Na dann, gell,
Na
ich weiß.
dann.
Okay, aber nochmal vielen, vielen Dank.
Ja.
War super schön. Es gibt sicher noch Fragen aus dem Publikum. Es gibt draußen ja Getränke. Also die im Zoom verabschiede ich jetzt. Tschüss. Aber die im Raum sind, tschüss, tschüss. Aber die im Raum sind, denen seien nochmal an.